Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und trotzdem auch immer das Wichtigste. Vor allen Dingen auf dem Platz. Und dieses Wochenende gab es, glaube ich, für uns alle. Nee, stimmt nicht ganz. Der eine ist ja antizyklisch. Der spielt Richtung Aufstieg. Aber trotzdem nicht ganz so rosige Zeiten. Deswegen ist das Ganze, und das muss ich mal an dieser Stelle betonen, bisschen wie eine Therapiesitzung, die wir jetzt schon eine Stunde lang führen, bevor wir auf Record gedrückt haben. In dieser Situation haben wir uns über Internas ausgetauscht. Wir haben uns in einer Vordiskussion die Köpfe heiß gequatscht. Wir haben das berufliche Leid ausgetauscht und ich bin gespannt, was jetzt noch überbleibt hier in dieser wunderbaren Runde. Wichtig ist auf dem Platz. Moin Pillow.
Servus.
Moin Pimpf.
Moin.
Und moin Peter.
Guten Abend.
Ihr hört an den Stimmen und an den der Motivationsstimmen der 3P, was mir gerade aufgefallen ist an meiner Seite.
Oh, shit.
Nico plus 3P hier ist das N plus 3P ist die Formel für diesen Podcast hier. Mal gucken, was das wird. Was wir aber haben, ist ein Partner, der an unserer Seite steht seit vielen, vielen Jahren und hoffentlich noch die nächsten 100. Dankeschön an.
Du Geier, Alter.
Ist auch eine,
auch ein, sag du es.
Ich wollte sagen, es ist auch noch Insider, den wir jetzt hier teilen können.
Ja. Natürlich schönen Dank und schönen Gruß an EA Sports. It's in the game.
It's in the game, genau. Und das ist unser Thema heute. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird hier. Und da es bisher an einem Trauerflow rüberliegt, fragen wir mal als erstes den, der das beste Ergebnis und die schlechteste gesundheitliche Verfassung hat. Pimpf, wie war dein Fußballwochenende?
Also, es war so, mir ging es so scheiße, immer noch. Mir ging es echt richtig, richtig scheiße. So scheiße ging es mir lange nicht. So dass ich tatsächlich während dem St. Pauli-Spiel, ich glaube, 3-mal eingeschlafen bin, immer so 10, 15 Minuten weg. Das ist mir wirklich auch ewig nicht passiert, dass ich ein Spiel nicht mit voller Attention verfolgt habe. Ich habe dann im Nachhinein auch gesagt, naja, ist ja eh ganz entspannt, alles langweilig, alles easy, ob wir jetzt 2-0, 3-0 gewinnen. Also habe mich dann aus meiner Krankheit so ein bisschen in eine Arroganz gestürzt. Ganz kurz zum Spiel und zu dem, was St. Pauli da macht. Seit dieser grandiosen, glorreichen Schalke-Leistung gefällt mir das wieder ziemlich gut. So dass ich mir da, ja, das halt leisten kann, da irgendwie mir nicht so viele Sorgen machen zu müssen. Letzte Woche, als wir in Liverpool waren, habe ich ja auch schon ein Spiel verpasst. Und auch da lief das ja, wie man gelesen hat, sehr, sehr gut gegen Hertha. Genau, und dementsprechend bin ich aktuell, muss ich sagen, relativ entspannt. 10 Punkte Vorsprung sind es auf den dritten Rang, den Relegationsrang. Ja, spielerisch, inhaltlich kann ich nicht großartig viel sagen.
Musst du auch nicht, das ist nicht das Format für die Inhalte.
Genau, stimmt, das kann ich ja sowieso nicht so gut, ne?
Könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt.
Kann einfach, also die Murmel kann einfach so weiterrollen. Punkt.
Steigt ihr auf?
Ja.
Ja, Mann, natürlich.
Ja. Wir steigen auf. Wir so, ne? steigen auf. FC St. Pauli wird nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielen.
Wow. Das fühlt sich schon irgendwie komisch an. Ja, und ich habe immer noch ein bisschen Sorge, dass das Derby eventuell dieses Mal das Pendel in die andere Richtung schwingen kann. Am 31. Spieltag, 32. Spieltag, glaube ich. Aber hoffen wir es mal nicht.
Das war jetzt der 26. Spieltag, ne?
Ja.
Okay.
Und das sieht schon auch alles danach aus. Also es wäre schon Quatsch, wenn es am Ende nicht funktionieren würde, glaube ich.
Also ja, wenn das jetzt dieses Jahr nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht mehr.
Wie glücklich warst du eigentlich, als der Trainer unterschrieben hat?
Auf jeden Fall habe ich erstmal durchgepustet. Da gab es ja so ein ewig langes Tauziehen, weil sich die Trainerseite ja eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen wollte. Ehrlich gesagt.
Säcke, ne?
Ja, ein Stück weit nachvollziehbar ist es schon, glaube ich. Ehrlich gesagt, steht und fällt jetzt sowieso alles mit dem Aufstieg. Also, wenn du jetzt aufsteigst, dann macht es auch aus der Trainerperspektive absolut Sinn, da weiterzumachen. Ich glaube, für mich hätte es auch so Sinn gemacht, aber ich glaube, in der zweiten Liga wäre es nochmal schwerer geworden, den Hürzler zu halten. Ich glaube, wenn du jetzt aufsteigst, dann gehst du erstmal mit dem Bruder und mit seinem Spielsystem ganz vernünftig auch in die erste Liga. Dann kannst du gucken, wo du dich da wohlfühlst oder ob du dich da wohlfühlst damit, ob er sich damit wohlfühlt. Aber an sich wird er ja eh nicht langfristig zu halten sein. Und es war so ein Stück weit so eine, fühlt sich für mich ein Stück weit wie eine Absicherung an, dass man da zumindest dann noch einen kleinen Obolus für absahnt, wenn er denn dann das Schiff verlässt.
Es ist ja nun mal auch so, dass wir da schon noch einen Trainer haben, der mit einer kleinen Talsohle und schon zwei Niederlagen in dieser Runde, aber verstanden hat, wie die Truppe funktioniert. Pillow, du hast so ein Ding reingepostet, quasi eine Kabine, was war das? Kabinen? An irgendeiner Stelle eine Aussage des Trainers von Schalke 04 nach dem Spiel über seine Truppe. Und du hast genauso deprimiert in die WhatsApp-Gruppe gepostet, wie du hier vorhin bei der Begrüßung geklungen hast. Halt das nach, das Bewusstsein, dass es da einfach stimmt.
Ich bin auch dreimal nicht eingeschlafen, aber in Ohnmacht gefallen. So, also hatte einen anderen Hintergrund, als warum Bimpf eingeschlafen ist, aber also ich weiß doch nicht, was ich da, also was wolltest du jetzt dazu sagen, ne? Also weder auswärts, weder gar nichts. Individuelle Fehler, wow, Alter. Also die Schere zwischen Heimauftritt, auch wenn wir jetzt gegen Paderborn so, das hatte andere Gründe, da führst du irgendwie in der 60. 2-0 und bist dann der Meinung, ah, jetzt können wir mal in Auswärtsmodus schalten, so, und kannst am Ende froh sein, wenn du noch einen Punkt mitnimmst. Aber die Schere zwischen Heimauftritte und Auswärtsauftritte ist so unerklärlich groß. Oder hast du einen Trainer, der dann da in der Mixzone steht und sagt, also pff, Leute, ich weiß so lange, mit anderen Worten, aber ich weiß so langsam auch nicht mehr, was ich euch erzählen soll. Ich habe gar keinen Sieg verlangt heute. Ich hab eine gute Leistung, eine engagierte, konzentrierte und fokussierte Leistung gefordert. Und die habe ich jetzt auch nicht zum ersten und nicht zum zweiten und nicht zum dritten Mal nicht gesehen auswärts. Also, und dann klopft da schon der FC Brügge an, der gerade seinen Trainer entlassen hat und Herr Gerrards Würze. Und also auch wenn natürlich jetzt in so einer Serie dann irgendwie dann auch mal, ne, also du kannst den Trainer jetzt auch nicht ganz rausnehmen, aber also ernsthaft, ich bin so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Alter. So, alle Punkten irgendwie da unter uns, weil einer hat unentschieden, ich glaube Lautern hat in Anführungsstrichen nur unentschieden gespielt, Rostock hat gewonnen und Braunschweig hat gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, aber irgendwie ja. So, jetzt sind wieder zwei Punkte auf dem Relegationsplatz, drei auf dem direkten Abstiegsplatz, aber vor drei Wochen hast du noch Pauli 3-1 zu Hause weggemacht, ne? Und das war nochmal, das war kein Zufall und nicht Glück oder unverdient oder so, das war, weil das auf dem Platz gemacht hast, was du gemacht hast. Und das machst du aber dann in einem Spiel gegen so absurd das auch ist, gegen den besten Gegner, den du in der Liga aktuell haben kannst, kriegst du das die PS auf der Straße und dann im Spiel danach, so 60 Minuten lang kriegst du das auf der Straße und dann im Spiel danach steht nach 90 Sekunden schon 1-0. Matriciani, ich meine, gut, das kannst du Matriciani keinen Vorwurf machen. Der macht halt das, was er kann und der kann halt gewisse Sachen nicht. Und wenn dann da so ein Rehse, der halt aktuell für Zweitliga-Verhältnisse halt auch in einer bestechenden Form ist, ne, also der macht mit dem, was er will, 90 Minuten lang, wo ich mir denke, also hast du denn echt gar keine andere Alternative mehr? Nimm der, erlöst den Junge doch, Alter. Der haut dem den Ball durch die Beine, durch die Nase, um die Ohren und schickt den 5 mal in 10 Minuten zur Bratwurstbude, immer mit so einfachen Körpertäuschungen und. Und da reicht mir auch nicht, dass er irgendwie so ein Soppi, der jetzt mal irgendwie eine Winterpause kam und 1,5 Spiele gemacht hat, dann irgendwie wegbricht und wahrscheinlich jetzt auch schon wieder länger. Und das Paul Seguin, der vor ein paar Wochen noch irgendwie, haben sie ihn nur alle zum Teufel gejagt und jetzt fehlt er einmal, dafür muss der Latzer ran. Und also das reicht mir alles nicht, um so einen Auftritt zu erklären. Also ich, keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll.
Ich habe immer das Gefühl, das hängt bei Schalke alles an so einer Dynamik, die das Spiel entwickelt. Und dann hast du halt mal Glück und es entwickelt sich irgendwie zum Positiven. Oder dann hast du halt mal, und das ist so die ganze Zeit so total das fragile Gebilde, da laufen dann ein, zwei Sachen schief, wie zum Beispiel Gegentor direkt nach anderthalb Minuten, was weiß ich, und dann hast du das Gefühl, dann werden die nie wieder in dieses Spiel reinkommen. Selbst durch den zweimaligen Ausgleich werden die, hatte ich nicht das Gefühl, kommen die nicht wieder rein, weil das so total wackelig. Gegen St. Pauli haben die auch erst nach 20 Minuten gemerkt, dass sie eine Chance haben und dass die an dem Tag das Spiel wirklich gewinnen können. So. Und vorher waren die auch selber noch so ein bisschen. Und wenn St. Pauli da das 1-0 macht, dann habe ich auch das Gefühl, läuft das Spiel ganz anders. Und ich weiß nicht, das ist so wackelig alles von vorne bis hinten auf allen Ebenen, dass das für mich so gefühlt ist, naja, die gehen auf den Platz und entweder es nimmt eine positive Dynamik an und man erkämpft sich was, oder es nimmt halt die übliche negative Dynamik an und dann kriegst du halt am Ende aber auch wieder deine 5 Dinger da reingeknallt, ne?
Ja, das kommt halt auch noch dazu, da sind dann direkt 5, ne?
Ja, genau. So.
Wenn schon, also kannst ja stabiles Spiel machen, wobei wenn eine 2 Tore auswärts in Hertha, ist übrigens die schlechteste Rückrundenmannschaft vor Sonntag gewesen, ne? So, mit 9 Punkte. Die schlechteste Rückrundenmannschaft. Die trifft aber auf die schlechteste Auswärtsmannschaft. Wir haben in der Rückrunde nämlich nicht einen einzigen Punkt auswärts geholt und dann.
Und die schlechteste Defensive.
Und die schlechteste, irgendwie als der zweite oder dritte Tor fiel, da hat er einen von 51 Gegentore erzielt. Ich wollte erst Taschenrechner rausholen. Ich denke, naja, das fresse ich denn auf den Taschenrechner, wenn er das 51 durch 26 oder was auch immer. Also.
51, ey, ja.
Ja, so, siehst du, dann kamen danach noch ein paar. Ey, das kannst du ja keinem erzählen, Alter. Kannst du keinem erzählen. Und alle 5 Gegentore sind 5 individuelle Fehler. Torwart fängt jetzt auch noch an. Der haut sich auch 2 Dinger selber rein. Einen haut der Matriciani rein, den anderen haut der Matriciani im Tag-Team mit dem Latza rein, den dritten hat auch der Latza Aktien drin. Also ich meine, das hat Hertha dann auch ganz gut gemacht, aus 5 solchen Böcken 5 Tore zu erzielen, ne? Aber Dicker, da wird dir schwindelig, ey. Keine Ahnung. Ich, also wenn ich die Lösung hätte, dann, was willst du machen? Und ich verstehe den Frust vom Trainer absolut. Also der erwartet keiner irgendwie jetzt Hackgespitze 1, 2, 3, auch nicht, wenn wir gegen Pauli gewonnen haben und da teilweise auch mal Fußball gespielt haben und so, das erwartet doch gar keiner. Aber das muss doch möglich sein, diese Intensität, diesen Einsatz und diese Kampfbereitschaft. Wobei, aber die würde ich auch einfach, die würde ich jetzt nicht komplett, ja, wenn irgendwann 3-2, 4-2, dann, ne, geht dann auch den Bach runter. Aber das ist jetzt nicht so, dass die sich nicht anstrengen, aber dann strengen sie sich halt mal an, dann kommen diese individuellen Fehler rein und so weiter und so fort. Und Pimpf hat ja total recht, das wirkt schon alles sehr fragil, ne? So, aber wenn du dann nach 90 Sekunden 1-0 rückliegst und nochmal 2 Minuten später ist 1-1, also dann muss er Klick machen, Alter. Ihr seid alle Profis, ihr spielt eigentlich zum ersten Mal Fußball. Ich weiß ich nicht. Ich bin heilfroh, wenn wir die Saison irgendwie rumbringen ohne eine Relegation, wäre so die Wunschvorstellung, aber im schlimmsten Fall dann auch Klassenerhalt mit Relegation, wenn es unbedingt sein muss. Und da können die sich alle verpissen. Fallen mir 2, 3 Ausnahmen ein, über die wir vielleicht nochmal reden können, dann können sie alle verpissen. Alle. Das wird ein Transfersommer wieder. Puh.
Transfersommer sind Dinge, mit denen sich Peter nicht beschäftigen muss.
Ich habe überlegt, ob ich jetzt das sage, apropos Transfersommer, aber...
Der lag auf dem Elferpunkt.
Ja,
und da ich immer noch ein bisschen Moderator bin hier, muss ich dann die Dinge ab und zu mal einnecken und dann übergeben.
Ich erzähle dir was von meinem Freitagabendspieltag. Ich war bei 2 Spielen, ein Spiel, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Die zweite Mannschaft vom FC hat in der Regionalliga West gegen Alemannia Aachen gespielt. Vor 3.500 Leuten in Köln, davon über 3.200, glaube ich, aus Aachen.
Warst du da im Gästeblock?
Ich war am Seitenrand, habe Fotos gemacht und wurde von anderen Fans beschimpft mit meiner FC Köln-Jacke. Das war geil.
Die dich kannten, oder?
Nee, meine Freunde, ich habe die Stimmen nicht erkannt. Die haben mich eigentlich alle erst noch nett gegrüßt. Vielleicht haben sie dann auch noch später gerufen.
Der Hund!
Genau, so ungefähr. Nach dem Motto, schöne Jacke. Und da wurde dann, hat dann Aachen 2-0 gewonnen. Hat jetzt auch 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Mit noch 8 Restspieltagen.
Hast du dann auch so Dings, Ex-Verein-Jubel gemacht oder was, wenn die getroffen haben?
Genau.
Jubel, das wäre doch mal ein schönes Thema für dich, Pimpf, ja. Oder nicht?
Oder bald wieder Zeit, ne? Gib mir noch 3 Wochen, dann bringe ich es wieder mit.
Ja, genau.
Und dann war das Spiel zu Ende, bin ich aufs Fahrrad gesprungen und bin dann vom Geisburgheim zum Rhein-Energie-Stadion gefahren. Und als ich losgefahren bin, war es noch ein knackiges 1-1 auf meinen Ohren. Hab dann wie früher im Auto mit den Eltern Radio gehört. Und als ich angekommen bin, war es ein 1-4 für Leipzig. Und als ich im Stadion stand, war es ein 1-5. Was natürlich doppelt bitter ist, oder mehr, ne, ist natürlich für die Moral bitter, Punkte, keine Frage. Oder bei ihm auch Tordifferenz. Ne? Und eine gute Tordifferenz ist ein Punkt des kleinen Mannes oder der kleinen Mannschaft. Und von daher, tja, Mannschaft ist heute ins Trainingslager geflogen. ich da nochmal nur einschwören. Für die verbleibenden 8 Spieltage auch da noch sehr, sehr viele direkte Duelle, nur eben gegen Mainz, Bochum, Darmstadt, also die direkten Nachbarn, ist nach wie vor rechnerisch noch alles total drin. Also der direkte Klassenerhalt wie Relegation. Und das wäre natürlich alles sehr, sehr spannend. Aber habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne, nach so einer hohen Niederlage, da schmeckt dann der Montag drauf. Zumindest mir dann auch nicht so gut.
Irgendwie nachvollziehbar. Die Frage, die ich mir stelle, warum bist du nicht mit dem Trainingslager? Und warum bist du hier?
Kann ich dir relativ einfach beantworten, weil ich auch ganz viele Aufgaben habe, die nicht fußballbezogen sind und die jetzt quasi angegangen werden müssen.
Okay.
Also zu meinem Aufgabenbereich gehören einfach auch andere Sachen, die dann genau halt sich nicht darum drehen, jetzt Profis zu filmen, zu fotografieren.
Ey, Stimmung bleibt im Keller hier. Und ich weiß gar nicht, ob ich die hochhaben soll mit meinem SV Werder Bremen. 24 Spieltage, 30 Punkte. 26. Spieltag, immer noch 30 Punkte. Und das Einzige, was mich hier beruhigt, stimmt, ist, dass der Keller in der Bundesliga einfach, also dass sie einfach zu schlechter sind. Sorry, Peter, aber es sind ja immer noch 11 Punkte Vorsprung auf Platz 16.
Ja, also wirklich, habt auch eine Bremen, letzter Sieg. War das sogar gegen Köln?
Ja, letzter Sieg, ja, gegen Köln.
So, weißt du, sonst wäre ja auch Krise. Also,
Unentschieden gegen Darmstadt, dann 3x2-1 verloren, jetzt Sommerpause, dann geht es jetzt gegen Wolfsburg, die einen neuen Trainer haben. Wollen wir das zum Thema machen hier eigentlich?
So. Unbedingt.
Ja, kannst du gleich was zu sagen? Und danach kommen nur noch die Kracher. Und ich habe mir das mal so angeguckt, dass es wahrscheinlich aussehen kann, dass wir am 31. Spieltag immer noch 30 Punkte haben. Mal gucken. Aber solange verhalte ich mich ruhig, so wie man sich verhalten sollte, damit man nicht auffällt, wenn es darum geht, Kandidaten für einen Abstiegskampf zu suchen. Ich weiß, haben wir nichts mehr zu suchen. Ja. Hört auf meine Worte. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Werder Bremen am 31. Spieltag immer noch 30 Punkte hat. Aber wahrscheinlich auch noch den gleichen Trainer. Übernimmt
den? Ja. Der VfL Wolfsburg jetzt nicht mehr hat.
Boah, stark.
Nämlich hat Niko Kovac, wurde endlich entlassen. Endlich, ich habe mich gefragt, ehrlich gesagt, wird der niemals entlassen? Kann der machen, was der will? Können die jetzt noch 800 Spiele verlieren und es interessiert einfach niemanden? Der bleibt einfach da sitzen, weil sich niemand dafür interessiert. Ist der VfL Wolfsburg selbst für die eigene Vorstandsriege so uninteressant und irrelevant, dass denen auch völlig egal ist, wer da rumsitzt.
Du meinst, hat gar keiner mitbekommen, dass die schon so lange rumsitzen.
Es hat einfach gar keiner mitbekommen. So das Gefühl hatte ich wirklich, oder? Keine Ahnung. Digga, der hat, die verlieren seit 5 Wochen verlieren die jedes Spiel. Also wirklich, es hat sich niemand dafür interessiert, nicht mal in Wolfsburg. Aber trotzdem ist diese Nachricht irgendwie bis zu mir, bis zu uns durchgedrungen. Ich find's total crazy. Ich hatte auch das Gefühl, Niko Kovac hat sich nicht dafür interessiert, ob die gewinnen oder ob die verlieren. Es war so ein bisschen, naja, ach, wir fahren jetzt irgendwie die Saison zu Ende, mal gucken, mal was passiert. Aber jetzt war es dann wirklich so frech. Ich habe die Konferenz am Wochenende angemacht und dann haben sie gesagt, Augsburg ist der Favorit. Und wenn du schon sowas vorm Spiel hörst, dass Augsburg, wenn sie bei dir zu Gast sind, der Favorit sind, dann ist allerhöchste Eisenbahn, den Trainer rauszuwerfen.
Oh, aber Augsburg hat einen guten Lauf.
Augsburg hat einen guten Lauf. Nix gegen Augsburg, no fronts. Aber das ist ja nicht der Anspruch, den du als VfL Wolfsburg hast. Und das, was du da hören willst, dass jetzt der FC Augsburg der Favorit ist. Ja, super. Spielen sie gerade ganz gut, haben einen tollen Demirovic, haben einen tollen neuen Trainer. Alles schön und gut. Jetzt sind sie wieder auf ihrem Augsburg-Way so. Jetzt holen sie ein paar Punkte. Aber ist ja trotzdem alles irgendwie, ist einfach trotzdem alles wurscht so. Naja, jetzt hat Wolfsburg reagiert, hat Niko Kovac rausgeworfen, hat jetzt Ralf Rasenhüttl dahingesetzt, was wahrscheinlich wieder genauso spannend wird, das zu beobachten. Ich finde das einfach geisteskrank, dieses Niemandsland in der ersten Bundesliga. Digga, das ist einfach da und dann gewinnen die einen mal, dann holt mal Union hier einen Punkt, dann holt mal Heidenheim hier einen Punkt, dann holt mal Bremen hier einen Punkt und dann verlieren die mal wieder und dann ist alles und am Ende sagt man, naja, aber Köln, Darmstadt und Mainz sind ja noch schlechter, ole ole. Und da schauen wir mal, wo es jetzt mit Ralf Hasenhüttl hingeht. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht mal durchgelesen, wie lang sein Vertrag ist, stand irgendwie auf jeden Fall langfristigen Vertrag. Gibt es da irgendwelche Meinungen zu von eurer Seite oder ist das einfach so egal und wir sagen dann einfach in 10 Wochen, ah, Ralf Hasenhüttl wurde rausgeworfen, jetzt sitzt der und der bei Wolfsburg auf der Bank.
Das ist ganz lustig, du hast eben ihn Ralf Rasenhüttl genannt und ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt der Name ist oder nicht, weil er mir so egal ist. Also mag fußballerisch sicherlich spannend sein.
Ist flexibel, ja, man kann sich aussuchen.
Es ist halt so grau wie der Verein.
Warum ist er so uninteressant? Also er hat ja jetzt in den Stationen, in denen er gearbeitet hat, das war ja jetzt nicht alles immer nur schlecht, ne? So, der ist sicherlich nicht der legitime Klopp-Nachfolger jetzt, aber, aber der ist halt einfach so langweilig, ne?
Grundsolide. Also der perfekte Wolfsburg-Trainer, oder? Eigentlich.
Praktisch auch, ne? So.
Ist einfach
meckert nicht viel, keine großen Ansprüche, so.
Ja. Ich habe gesehen, der saß einfach 4 Jahre bei Southampton auf der Bank. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Das musst du auch erstmal hinkriegen. 4 Jahre in so einem Haifischbecken Premier League nicht gefeuert zu werden. Und ich glaube, am Ende hat er seinen Vertrag aufgelöst wegen Querelen mit irgendwie wem anders im Vorstand oder so, ne? Also ist nicht mal gefeuert worden oder so. Das musst du ja auch erstmal hinkriegen, da so konstant. Und Southampton hatte auch Jahre, wo die krass gegen den Abstieg gekämpft haben, da so konstant einfach rumzuackern. Das musst du erstmal hinkriegen und trotzdem einfach allen möglichen Menschen irgendwie egal zu sein. Weiß ich nicht, ob das dann auch ein bisschen ist, dass er dann halt kein Deutscher ist, sondern ein Österreicher ist und das dann vielleicht dann auch hier medial nicht so die große Rolle spielt. I don't know. Auf jeden Fall ist er der geborene Wolfsburg-Trainer, oder?
Ja, und am Ende führt er...
Kann ich dir nicht widersprechen, ne?
Am Ende führt Half Rasenrüttel die wieder in die Europa League oder so nächstes Jahr und keiner weiß warum.
Aber ja. ist dann trotzdem egal.
Ja.
Ja, genau.
Ist eigentlich egal, wenn Christian Streich SC Freiburg verlässt. Löst das mehr an euch aus?
Ja.
Ich auch. Ja, ein leises Ja von Peter.
Absolut. Doch, wurde ja immer wieder beigezogen. Also das Supermodell und das Vorbild in der Bundesliga. Und ja, bin gespannt oder ich hoffe, dass jetzt seine Zeit nach dem Fußball so läuft, wie er sich das vorstellt.
Ich freue mich auf den Podcast von Streich und Kloppo dann oder so. Das wäre doch.
Genau, der Fußball-Retirement-Podcast. Ja. Vielleicht mache ich
glaube, Streich wäre der erste Fußballtrainer mit dem Polit-Podcast danach, wo die Gesellschaft immer in Monologen quasi aufarbeiten würde. Denn ich muss ja sagen, das ist ja schon das, was ich auch immer sehr an ihm zu schätzen wusste. Egal, ob du jetzt politisch auf seiner Seite stehst, da wo er ist. Die Tatsache, dass er der einzige, also wirklich der einzige Trainer in dem Profifußball-Bundesliga-Haifischbecken war, der irgendwann oder immer wieder und auch nicht nur in Situationen wie jetzt, keine Ahnung, vor kurzem Kovac, der dann aufgrund von direkten Angriffen da eine gesellschaftliche Gesamtbeobachtung draus macht, sondern einfach random auf die Frage, mit welcher Formation spielt der Gegner denn, auf einmal in politische Grundsatzdiskussionen gekommen ist, darüber, dass er die Jugend heute und so, Da wird mir ein Element fehlen, auf jeden Fall. So, ich bin glücklich darüber, dass er geht, aber das ist rein egoistische Werder Bremen Gründe, denn es war schon gefährlich nah daran, dass er die Top 2 der längst amtierenden Bundesliga-Trainer irgendwie angreifen wollen würde. Und das sind und bleiben
ist das Thomas Schaaf
und Otto Rehhagel. Und der Einzige, der in diese Phalanx eingreifen darf und wird, ist Ole Werner. So viel hier mal dazu gesagt. Für Freiburg finde ich jetzt spannend, ne? Aber ich habe keine Ahnung.
Wer der nächste
Freiburg wird? Hast du keine Meinung dazu, Pillow, oder?
Ich hatte die Frage nicht mit. Wie ist die Fragestellung?
Ich habe keine Frage gestellt. Das war die Frage. Christian Streich und weg. Fragezeichen.
Ja, cool. Also was heißt cool? Also ich bin kein Freiburger. Macht mit mir jetzt erstmal gar nichts. Ne? Ist so. Also ist natürlich eine andere mediale Aufmerksamkeit, als wenn nach 2 Spielen aus 20 Siegen der Kovac gehen muss. Ja. Aber komm, lassen wir den jetzt zu, den Hasenhüttl lassen wir jetzt auch zu. Die mediale Aufmerksamkeit ist natürlich eine andere und also klar, ist jetzt die letzten, ich weiß nicht, 11, 12 Jahre oder so, das Gesicht des SC Freiburgs gewesen, das Aushängeschild, RIP jetzt schon an wen auch immer darauf folgt, kann nicht funktionieren.
Ähnlich
unlösbare Aufgabe als Sir Alex Ferguson aus Manchester United gegangen ist, natürlich in einer anderen Dimension, ne, aber ne, von der Schwere der Aufgabe absolut zu vergleichen.
Ich habe da einen Hot Take. Ja. Das ist der Grund, warum Xavi Alonso nicht zu Liverpool gehen wird, sondern zu Bayern München.
Welcher? Ach so, wegen okay. Ich sag, der bleibt in Leverkusen, ne?
Wäre mir noch am liebsten.
Aber ist ein nachvollziehbarer Gedanke, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt Freiburger wäre, würde ich mir große Sorgen machen. Ich also ich aus meiner Sicht kann das unmöglich so erfolgreich weitergehen, wie es unter Streich jetzt ein Jahrzehnt oder so gelaufen ist. Wird nicht funktionieren. Und wenn die in 2-3 Jahren sich in der zweiten Liga wiederfinden, würde mich das auch nicht wundern. Ich will nicht so einen Teufel an der Wand malen und so, ne? Aber aus meiner Sicht hat der das alles irgendwie geschultert und hat das Ganze getragen und so weiter und so fort. Und ich wüsste nicht, wie das, egal wie der Nachfolger heißt, also wir reden jetzt von so ganz utopischen Kandidaten, die eh nicht kommen würden, aber sehe ich nicht. Also ich als Freiburger würde ich mir große, große Sorgen machen. Und dann stellt sich noch eine zweite Frage, was macht der Christian denn jetzt? Geht er wirklich im Ruhestand? Ist das einer, der sich jetzt auf die Couch setzen kann? Wirkt auf mich ehrlich gesagt nicht so. Ja, meine Auszeit wahrscheinlich, aber dass wir den jetzt irgendwie nie wiedersehen, weiß ich nicht.
Wollte er nicht irgendwie eine Fahrradtour zum Mittelmeer machen oder irgendwie sowas?
Ja, sowas bestimmt, ne? Weil so, ja. Vielleicht eine Fahrradtour zum Mittelmeer. Was für ein Typ.
Oder? Hab ich das gelesen oder habe ich das mir einfach nur so mir vorgestellt, weil ich das so einschätze? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber den triffst du wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Jakobsweg oder irgendwo da sowas.
Ja, ja. Aber dass der jetzt, also meine Einschätzung so von, ich bin nicht sein bester Freund oder so, aber dass er den jetzt gar nicht mehr wieder siehst. Dass du den gar nicht mehr wieder siehst, glaube ich nicht. Aber was macht er denn dann? Also bei einem anderen Bundesliga-Verein kann ich ihn mir nicht vorstellen, glaube ich auch nicht, dass er funktionieren würde. So. Geht er nochmal bei Freiburg rein und in einer anderen Position halt? Ich könnte mir bei dem auch eiskalt vorstellen, der geht irgendwo in die Jugend trainieren oder so, ne? Oder macht den Leiter von irgendeinem Jugendnachwuchsgeschichte und so weiter und so fort. Und dann wird halt jetzt seitdem so ein bisschen, ist ja erst seit heute die News, im Raum steht, ist halt die Frage nach, wäre Christian Streich nach dem Sommer ein geeigneter Bundestrainer? Den würde ich ganz gerne, unabhängig davon, ob er sich dazu bereit erklären würde oder nicht. Aber glaubt ihr, das wird funktionieren? Ich bin da sehr gespalten. Also ich würde mir wünschen, dass das funktioniert, ne? Aber funktioniert das wirklich?
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ernsthaft?
Gesagt. Ja.
Ich bin so hin und her gerissen, Alter.
Also so rein auf Menschen-Catchen-Basis und gerade als Bundestrainer musst du ja auch nicht nur die 11 Jungs auf dem Rasen, sondern eine ganze Nation hinter dich bringen. Könnte ich mir irgendwie schon ganz gut vorstellen. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Weiß ich nicht. Einfach so rein. Jetzt gerade, als du es ausgesprochen hast, Pillow, war so mein erstes Gefühl, so ja, why not? Vielleicht auch einfach nur subjektiv, ich würde es geil finden, aber...
Ja, geil finden würde ich das auch, ne? Und ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, dass er, also Land und Fans und so wickelt er um Finger, ne? Aber meinst du hier so der kauzige Christian, der... Wenn er so die Ansprache an den Leroy hält und an hier Guy Fleckma Havertz, Guy Havertz hat immer so ein Emotionslevel, Alter, seit er auf der Welt ist, dann ist so flat. Meinst du, das sind so,
Ahnung, die haben auch schon alle jetzt hier ihre Greifvögel-Dokus da mit Hansi Flick geguckt, da kann er jetzt auch, ob da
ja,
jetzt.
Aber das hat ja nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, aber weißt du, ich glaube, die kennen schon auch genug freakige Trainer, oder? Die haben schon auch ein bisschen was durch, alle.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann ihn mir vorstellen für die U23 oder U21 oder irgendwie sowas. Aber nicht für die. Nicht für die.
Aber ist er nicht da dann noch weiter weg von den Jungs?
Ja, aber je jünger die sind, desto weniger haben die einen eigenen Kopf schon, ne? Und da sind schon in ihre Filme gefangen. Also je mehr kannst du die noch beeinflussen, ne? Und ich glaube, da wäre er wahrscheinlich auch sehr gut aufgehoben, ne? Irgendwo im Nachwuchsbereich. Ob jetzt bei Freiburg oder beim DFB. Gar keine schlechte Idee. Nur ich stelle mir halt auch die Frage, also wer macht das denn dann jetzt nach dem Sommer, nach der EM, nach Nagelsmann? Also der wird das definitiv nicht machen. Klopp hat auch schon gesagt, der macht das definitiv nicht. Ist eine ganz andere Frage, die ich jetzt hier gerade aufmache, als das eigentliche Thema, aber ne?
Ja, aber das ist, stell mal zurück, weil ich will dein Thema vorher machen, denn wir haben eine Nominierung der Nationalmannschaft für die beiden Länderspiele nächste Woche in der Länderspielpause bekommen. Und das wolltest du zum Thema machen, weil von dort aus ableitend, also ich formuliere mal so, ich mache mal Spoiler vorweg, mit der Truppe, die da zusammengestellt ist, da könnte auch Christian Streich Trainer werden. Aber ich glaube, da werden sich noch ein paar Namen ändern. Aber du hast es zum Thema gemacht. Was willst du da?
Ja, also ich... Ja, wie soll ich das nennen? Ich will da jetzt gar nicht schlecht reden. Ich finde die Kadernominierung auf jeden Fall spannend. So, ich finde die interessant. Aber jetzt
ich auch.
Ist so, ne, so, die ist auf jeden Fall sehr interessant und jetzt spielen wir auch nicht gegen zwei Klümpchentruppen jetzt irgendwie Samstag und Dienstag, sondern gegen Frankreich und gegen Holland. Also das sind schon somit die härtesten Prüfsteine, die ihr dir auferlegen kannst. Von daher sind das schon richtige, wie sagt man so schön, Herz- und Nierentests. Ne? So, das ist halt das eine Ding. Und jetzt kommt mit Kaderbekanntgabe und also zumindest so in meiner Wahrnehmung, hier sind ein paar Stuttgarter dabei, bei Stuttgart läuft richtig gut und so langsam auch durch neue Trikotvorstellungen und etc. pp., so langsam nehme ich, auch wenn sich das bei mir ehrlich gesagt noch in Grenzen hält, so langsam nehme ich in ersten Anflügen so etwas wie eine EM-Euphorie wahr. So ein Euphoriechen, so ein kleines, zumindest mal auf Social Media. Ne? So. Und das ist ja auch gut, so Punkt. Das ist ja ein positiver Aspekt. Aber jetzt, wenn du so mal die letzten 12 Monate zurückdenkst und sagst, was haben wir denn alles für Marschrouten gehabt? Ne? Wir hatten gut den Hansi Flick, das kannst du jetzt nicht dem Julian Nagelsmann mehr vorwerfen, was der Hansi Flick gemacht hat, aber da gab es erst eine Zeit zum Experimentieren, da gab es eine Zeit, wo nicht mehr experimentiert wird, dann wurde aber doch experimentiert, dann kamen die in Anführungsstrichen alten Herren zurück, Hummels und so weiter und so fort. Das wollten wir aber doch nicht mehr und jetzt wollten wir irgendwie eine neue junge Nationalmannschaft und jetzt hat der Nagelsmann in seinen ersten Partien auch eher auf altbewährte Kräfte gesetzt. Jetzt macht er so einen Komplettausflug in eine ganz andere Richtung. Also ich zähle jetzt mal runter, wer so neu dabei ist. Ich hoffe, ich lasse jetzt keinen aus. Also Oliver Baumann, Leno, Neuer, Ter Stegen, die waren glaube ich alle schon mal zumindest in einer Art und Weise schon mal dabei. Ganz neu Waldemar Anton, Jan-Niklas Beste, der ist von Heidenheim, ne?
Ja.
Wow. Also Heidenheim Beste, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Stuttgart, wen haben wir hier noch? Chris Führig, Stuttgart, Toni Kroos ist wieder zurück, auch ein Thema, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, der ist jetzt auf einmal auch wieder da, da haben wir drüber gesprochen.
Haben wir drüber gesprochen.
Ja, haben wir drüber gesprochen. Pavlovic von Bayern München auf einmal mit dabei, mit seinen 19 Jahre, 20 Jahre, irgendwie 10, 11 Bundesligaspiele hinter sich. Maximilian Bayer neu dabei, Dennis Undav neu dabei. So, und jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mal, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich habe mir mal so ein paar Kader aus dem letzten Jahr, aus 2023, sowohl Nagelsmann als auch Hansi Flick angeguckt und habe jetzt mal hier ein paar Namen notiert, die dieses Mal nicht dabei sind. Ich fange mal an mit Leroy Sané, der ist nicht dabei, weil er gesperrt ist, so, den können wir vielleicht noch mal ein bisschen in den Klammern setzen, aber jetzt kommen, Vorsicht, 19, ja, in Zahl 19 Spieler, die letztes Jahr zumindest hier und da mal mit dabei waren, aber jetzt gar keine Berücksichtigung mehr gefunden haben. Goretzka, Gnabry, Hummels, Süle, Emre Can, Kevin Schlotterbeck, Julian Brandt, Thilo Kehrer, Christian Günther, Joscha Wagnermann, Malik Ciao, Matze Ginter, Marius Wolf, Mario Götze, Karim Adeyemi, Mergin Berisha, Kevin Schade, Timo Werner und Felix Nmetscher. Also die sind jetzt alle nicht mehr dabei. Und jetzt kommt die große Frage, gibt euch mit Hinblick auf, wie viel da jetzt schon wieder von A nach B verschoben wird und ob der Tatsache, dass unsere vermeintlich besten Spieler, Goretzka, Gnabry und so weiter und so weiter, ja, Gnabry hat eine lange Verletzung und so weiter und so fort, Süle, Hummels, dass die dabei sind, nicht dabei sind aus Leistungsgründen. Gibt euch das ein gutes Gefühl, oh, da kommt jetzt ein geiler Kader für die Europameisterschaft zustande? So mal länger drüber nachgedacht, außer dieser erste Impuls, oh geil, da sind viele Stuttgart-Spieler dabei, da läuft gerade gut bei denen.
Also was mir, glaube ich, schon mal ein gutes Gefühl gibt, ist zum einen, habe ich mir bisher nicht so viele Gedanken gemacht darüber, dass eben Leverkusen und Stuttgart eben vor allem so gut performen dieses Jahr, dass das ja eben auch dazu führt, dass eben viele Spieler im deutschen Pass aber sehr, sehr gut spielen und dass das dazu führt, dass wir eine Nationalmannschaft haben, die halt einmal nicht nur hauptsächlich aus Bayern-Spielern besteht, sondern aus Spielern von verschiedenen Vereinen, die sich alle nochmal gegenseitig dann pushen. So stelle ich mir das zumindest romantisch vor. Da kommen Spieler aus verschiedenen Vereinen, bei denen es allen gerade gut läuft, werden einen Pott zusammengeworfen und das sorgt dafür, dass die alle nochmal zusammen als Team so rein athletisch, sportlich, wettkampfmäßig besser sind.
Ich verstehe, was du sagst, aber ich und da will ich dir auch per se gar nicht widersprechen, aber das ist halt auch dadurch bedingt, dass gewisse Spieler bei Bayern München und Borussia Dortmund zurzeit halt nicht so performen. Würden die auf ihrem normalen Leistungsniveau performen, wären die halt dabei und gewisse andere jetzt gerade, über die wir gerade gesprochen haben, nicht. Oder ich bin auch selber sehr zwiegespalten, ne? Also mein erster Impuls war halt auch, boah, geil, frischer Wind, aber also es ist auch das 14. Mal frischer Wind in den letzten 3 Jahren und ne, hat halt auch damit zu tun, dass andere bewährte Kräfte in Anführungsstrichen halt gerade nicht auf ihrem absoluten Leistungsniveau sind.
Ich finde schon, dass man sagen kann, frischer Wind, weil sonst hatte man eher das Gefühl, da werden jetzt mal so ein paar Spieler ausgetestet irgendwie. Die kommen dann mal in der 75. rein. Und jetzt hat man so richtig, oder ich zumindest, habe eher das Gefühl, man plant wirklich auch mit ein paar von diesen Spielern und man ist jetzt auch mal konsequenter und sagt, dann halt wirklich, keine Ahnung, anstatt dass wir jetzt noch 2, 3 Leute dazu nehmen, die wir austesten und dafür kriegt der mal eine Pause, weil der ist ein bisschen überspielt. Stattdessen sagt man jetzt zum 2. Mal in Folge, glaube ich, gefühlt, Goretzka bleibt zu Hause. Man sagt jetzt, komplette Dortmund-Block bleibt zu Hause. Und weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt Waldemar Anton spielen angucke, dann vermisse ich da keinen Selinho, keinen Schlotterbeck und keinen Hummels oder sowas. Und das, finde ich, wirkt alles ein bisschen konsequenter, was diesen Umbruch oder was dieses Leistungsprinzip angeht, als das vorher immer war, sondern da war es immer so, ja, okay, der war jetzt gut, jetzt holen wir den mal als 17. Mann dazu und jetzt wirkt es für mich so ein bisschen, nee, wir vertrauen den Jungs jetzt auch und da bin ich natürlich gespannt, wer dann jetzt letztendlich am Samstag und Dienstag auf dem Platz steht. Ist klar, dass jetzt so ein Sané dann noch in die Mannschaft rotiert und ich glaube, auch für Goretzka ist die Tür nicht zu, wenn er so weiterspielt. Jetzt die letzten 1, 2 Spiele war er echt auch wieder ganz gut. Dann wird der vielleicht auch noch vor einem Pavlovic landen, aber ich glaube, gerade tut das dann vor allem den Vibes der Truppe ganz gut und fühlt sich für mich schon auch, wie du gesagt hast, eben sehr, sehr frisch an und sehr, löst in mir auch bohrgeil aus.
Ich finde, das mit den Vibes ist das Spannende daran gerade. Weil, also Bayern und Dortmund sind der Block der Nationalmannschaft seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, 10?
Seit immer.
Ja.
Also seit Olli auf der Welt oder Pillard auf der Welt, immer so.
Ja. Es gab mal eine Zeit, da waren mal so 3, 4 immer. Werder-Nationalspieler.
Ja, stimmt. Ich übertreibe, ja. 10, 20 Jahre so.
Aber es gab, eigentlich war es immer nur das. Und seit der Weltmeisterschaft, seit dem WM-Titel 2014, bewegen wir uns jetzt seit 10 Jahren in einer Abwärtsspirale aus individuell hervorragenden Spielern. Wahrscheinlich haben wir gerade die Truppe mit dem wahrscheinlich höchsten Marktwert in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft und mit am wenigsten Teamchemie, wenn du es in klassischen Managerspielen betrachten würdest, in der letzten 20 Jahre, wahrscheinlich noch länger, der deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen mag ich, auch wenn ich auch vielleicht noch manchmal klassisch denke, so Jungs wie Undav, der, und das muss man auch nochmal zusammenfassen, nach dem DFB-Pokalspiel Stuttgart gegen Bayer Leverkusen halt auch in die internationalen Mikrofone erzählt hat, die haben heute die beiden besten deutschen Mannschaften gegeneinander gespielt. Und dann auf diese bescheuerte Nachfrage am Wochenende von dem Journalisten zur Nominierung und wie das denn jetzt ist, dann jetzt auch mal mit so Größen wie Müller zusammen in einer Mannschaft zu stehen. Und dann meine, ja, vor allen Dingen ist cool, mit Anton Mittelstädt und Führich zusammen in einer Mannschaft zu stehen. Da ist ein anderes Selbstbewusstsein drin und man Nemtschar holen, weil der talentiert oder ein paar gute Wochen hat oder irgendwie sowas, das ist das eine. Ich habe das Gefühl, da ist dieses Mal anders zusammengestellt worden. Da sind so ein paar Typen dabei, von denen ich das Gefühl habe, die sorgen für eine andere Farbe in der Kabine. Und das ist meine Hoffnung. So, am Ende des Tages werden die wahrscheinlich trotzdem 2 Klatschen kriegen jetzt in den beiden Spielen. Aber wenn sie die nicht kriegen, sondern auf einmal irgendwas dabei ist und ein Mbappé sagen kann, I've never heard of this guy named Andrich on the double six, who has hauen mir 2-mal die Beine weg. Das wäre das Schönste, was passieren könnte. Und die Hoffnung habe ich so ein kleines bisschen, dass da sich vielleicht, davon werden ja wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren 90% bei Bayern oder Dortmund spielen, aber vielleicht wäre es ganz schön, wenn sie jetzt einmal dafür sorgen, dass da wieder frische Energie reinkommt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
Ja, wie gesagt, ich tue mich da schwer, mich für eine Seite, also ich teile eure Hoffnung, ne? Aber ich habe halt auch auf der anderen Schulter einen sitzen, der sagt, naja, aber so die in Anführungsstrichen altbewährten Kräfte in Form und in einer, du hast gerade den Knackpunkt ja gesagt, ne, in einer guten Teamchemie, um im Manager zu bleiben, also die wären mir am liebsten, ne? Aber wenn wir das halt nicht haben, ja, vielleicht ist dann der radikal andere Weg dann mal ein ganz guter Ansatz, ne? Werden wir sehen.
Aber wir haben ja beides. Wir haben ja beides und das ist das Geile an dieser Truppe. Also nochmal, vielleicht liege ich komplett falsch. Aber was sind die beiden international größten Fußballer Deutschlands außerhalb von Bayern und Dortmund in der letzten Dekade gewesen? Die auf höchstem Niveau maßgeblich für Spitzenteams Unterschiede gemacht haben, das sind Gündogan und Kroos. Und die haben in der deutschen Fußballnationalmannschaft in den letzten Jahren keine große Rolle mehr gespielt. Und Kroos in einer Zeit, wo man gesagt hat, für die Nationalmannschaft reicht nichts mehr. Für 2 Champions League-Titel mit Real Madrid hat es noch gereicht. Aber nicht mehr.
Kroos ist selber zurückgetreten, ne?
Ja,
also der wurde nicht
aber
gegangen.
Er ist ja zurückgetreten, weil auch die Stimmung einfach eine ultra negative seiner Position gegenüber war. Und bei Gündogan ist es ja fast noch ein bisschen heftiger, der ja aufgrund an im Prinzip immer am Bayern-Block abgeschellt ist und dann am System. So. Und
jetzt, ja, am System. Ja,
ja, und jetzt kommt Nagelsmann und schnappt sich die beiden und baut drumherum eine Truppe aus den jungen wilden Fußballern, die alle mit einem Rucksack voller Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen. Ich mag die Idee und ich hoffe, dass sie sich umsetzt.
Und wir reden sowieso auch die ganze Zeit bei der Bayern-Thematik über Kimmich, Goretzka, also ne, die sind beide gerade auch einfach so burnt da zusammen auf der 6 und ich glaube, damit hättest du jetzt auch einfach keinen Gefallen getan, wenn du gesagt hättest, ja, die beiden stellen wir wieder dahin oder die sind Teil, fixer Teil des Mittelfelds, die müssen da spielen, weil die spielen da immer. Ich glaube, du nimmst die beiden auch ein bisschen aus der Schusslinie und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt.
Ja, ja, vor allem, weil ich...
Es ist gerade auf Kimmich bezogen ein Teil der Wahrheit. Ne? Die andere Seite der Medaille ist halt, du planst ihn fest ein auf für Rechtsverteidigerposition, was er durchaus spielen kann, aber der ist halt da auch nicht der Schnellste. Ne? Also der hat da schon
also
seine,
ich sehe den nicht als unser,
Defizite.
Ja, ja, ich sehe den nicht als unseren besten Rechtsverteidiger, aber gefühlt nimmst du ihn aus der Schusslinie im Sinne von, du nimmst ihm zumindest da ein bisschen diese ganz große Verantwortung weg.
Ja, aber hinten rechts kannst du halt noch mehr Schaden anrichten, was Gegentore angeht und so. Also nochmal zwei Seiten diese Medaille. Ich, ne, ich verstehe, was du sagst, aber also der wird aus, wenn du mich fragst, der wird hinten rechts gesetzt sein. Ne? Da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Ich bin mal gespannt, wie die Innenverteidigung aussieht, ob Rüdiger wird gesetzt sein, ob mit Tah zusammen, mit Waldemar Anton zusammen. Aber gut, jetzt kann er ja auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Ist ja jetzt noch ein bisschen, obwohl, so viel ist er da auch nur unter 100 Tage bis zum Anschluss, 14. Juni in München. Bleibt spannend. Also ich mag die Idee und den Gedanke auch, aber ja, werden wir sehen. Und du, ob die jetzt zweimal richtig Lafka kriegen, das sehe ich noch nicht so kommen. Ne? Also, weil die gute Nachricht ist ja, ne, und ich glaube, da können wir uns alle drauf committen, wenn du jetzt mal den Kader, der jetzt nominiert wurde, plus nochmal diesen Fundus aus 20 Spielern, die ich gerade aufgezählt habe, die nicht nominiert werden, also das sollte ja nach Möglichkeit dann schon reichen, um eine schlagfertige Mannschaft für eine Europameisterschaft auf die Beine zu stellen. Ne?
Also mehr als Vorrunde ist drin, sagst du?
Also auf dem Papier sollte, so, aber ne, Theorie und Praxis, das hatten wir ja schon. Ah.
Ich bin gespannt. Alleine dieser Aspekt, ich glaube, damit hat er mich auch am Anfang gehört. Habe ich hier, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt. Ne? Aber Nagelsmann guckt auf die Basketball-Weltmeister und sagt, von denen will ich lernen, weil die eine klare Rollenverteilung innerhalb der Truppe hatten. Das, was mag ich. Damit kriegt er mich. Das sind Dokus, die ich gucken will. Und nicht irgendwelche Schwanengänse, die gegen Sonnenuntergang geschweben oder irgendwie so eine Scheiße. Ja. Haben wir noch was von unserem Partner eigentlich?
Ja, haben wir. Und zwar haben wir Geburtstag. Foot Birthday in. Heißt das eigentlich jetzt noch? Ja, nee. Foot Birthday. Doch, heißt immer noch Foot Birthday. Also, Foot Birthday war immer die Abkürzung für FIFA Ultimate Team. Und wie wir alle wissen, heißt das Spiel nicht mehr FIFA, sondern EAFC 24. Aber die aktuell laufende Promo heißt nach wie vor Foot Birthday. Seit letzten Freitag. Im Spiel quasi erhältlich. Die Special Cards sind in Packs aktuell. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das so ein bisschen schade finde aus der Ferne betrachtet. Die Besonderheit an diesen Foot Birthday Special Cards waren in der Vergangenheit immer, dass gewisse Spieler ein Position Change gekriegt haben und damit verbunden dann auch so eine Verschiebung der Attribute. Zum Beispiel gab es vor, ich weiß nicht, 4 Jahren, ja, ich glaube drei oder 4 Jahren, gab es so eine legendäre Gareth Bale-Karte, die dann nicht linker Flügel, sondern linker Verteidiger war. Ne? Und die haben bei den Schussattributen dann ein bisschen was weggenommen und so bei Tackling und Defensive und so hingepackt. Das war eine Killer-Karte, die du einfach von irgendwie, was haben wir jetzt, März bis zum Team of the Year-Ende spielen konntest, hinten links und so. Da sind sie dieses Mal irgendwie so ein bisschen von abgewichen, fand ich bisschen blöd, um ehrlich zu sein, aber nichtsdestotrotz sind eine ganze Menge, obwohl, warte mal, was mache ich denn hier? Ich sehe gerade, es gibt von jeder Karte 2 Versionen. Mal ein bisschen reingraben. Gibt Robin Gosens einmal als linker Außenverteidiger und nochmal als linker Außenverteidiger. Und die haben genau dieselben Werte. Ja gut, habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, was der Sinn dahinter ist. Mach ich mich vielleicht nochmal schlau und liefere nächste Woche nochmal nach, obwohl von Messi gibt es jetzt zum Beispiel keine 2 Versionen, dafür aber von Saka von Arsenal. Beide rechter Flügel und Beide dieselben Stats. Okay, also man hat sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Schande über mein Haupt, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Was genau, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Liefere ich mal nach. Position Change Attribute sind es aber leider nicht. Und das fange ich in der Vergangenheit immer ganz cool. Gab auch mal, aber das war in einem anderen Kontext. Da gab es einen Innenverteidiger Zlatan Ibrahimovic. Bro, Alter. Der war, also Wand. So, du hast den da hingestellt in die Innenverteidigung und hast den Tackling-Knopf gedrückt und dann bumm, hat er einfach alles abgeräumt. Aber das war, glaube ich, in einer Foot-Christmas-Promo-Kontext, glaube ich, damals. Ja, aber das ist das, was gerade aktuell los ist in Ultimate Team. Foot Birthday ist draußen. Dazu gibt es natürlich eine Menge SBCs, Special Packs, Bipapo. Ihr kennt die Scherze. Und eine Rutsche neuer Icons oder besser gesagt neuer Versionen von den bekannten Icons gibt es auch. Sind auch draußen, sind auch in Packs. Go get them all.
Wir müssen noch eine andere Sache klären. Pimp, FC 24, Baxman League. Ich habe da gesehen, du bist noch ein paar Spiele schuldig. Was ist da los?
Ja, auch da alles Krankheit geschuldet, natürlich. Ja,
ich sehe dich hier noch gegen Norad, ich sehe dich gegen Bobby Serrano.
Ja, ich habe noch ziemlich viele Spiele offen und
ich sehe dich gegen DP.
Ja, ich werde die jetzt nächste Woche oder so werde ich ein bisschen angreifen. Muss natürlich vorher noch mal 1-2 Spiele online machen, damit ich wieder ein bisschen warm bin. Aber genau, dann hole ich mal wieder eine Rutsche nach.
Ja, ich hoffe sehr drauf. Ich bin relativ gut aufgestellt. Aber ich bin ja mal gespannt, wo da meine landest. Weil eigentlich bist du immer so zwischen ambitioniert und es geht bergauf und dann fällst du wieder in alte Muster
zurück. Ja, nee, diese Saison, das ist nichts, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich habe momentan einfach zu wenig Konstanz. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Weißt du, dann spiele ich mal 2-3 Spiele. Dann kriege ich gegen so Leute wie dich auf den Sack und dann bin ich natürlich auch mental gebrochen. So, was soll ich dir sagen?
So Leute wie dich, da war schon eine Wertung drin jetzt, ne?
Ja, da war auf jeden Fall eine Wertung drin.
Ja, definitiv. Ist aber fair, kann ich mit umgehen.
Ja.
Okay, kann ich mit umgehen.
Definitiv, weil da gab es halt auch mal andere Zeiten, wo das auf jeden Fall besser aussah.
Ja, aber man muss ja mal sagen, der Peak dieser Situation war, dass du mich letztes Jahr im Viertelfinale oder diese Saison vom FC 24 Cup, dem offiziellen Turnier, dass du mich geschlagen hast.
Ja, auch relativ dominiert, würde ich da fast sagen, ne? Und ja dann habe ich halt eben jetzt wieder ewig nicht gespielt und ja.
Zack, gab's auf den Sack.
Genau, dann gibt's halt auf den Sack und dann ist halt scheiße und dann hast du auch momentan, steht der Wind hier auch schon wieder so schlecht und Internet und ich habe so viele Ausreden, an denen ich mich aufhängen kann, das ist alles, ist gerade alles einfach nicht schön und hab einfach eine schlechte Phase, aber ich werde den inneren Kovac auf jeden Fall auch bald mal entlassen und dann siehst du mich auch mal wieder international spielen.
Ja, geben wir Mühe, hoffen wir drauf. Ich würde sagen, wir können so langsam diese Runde hier schließen. Peter hat noch ein Thema, mit dem er uns noch den Abschied versüßen möchte.
Und ja, wir können apropos mal gucken, international spielen.
Ja, genau. Oder auch mal gucken, ob wir noch ein riesengroßes Fass draus machen können.
Finden wir jetzt heraus, denn auch vergangene Woche wurde die Champions League ausgelost, so zum letzten Mal, bevor dann nächste Saison der neue Modus startet. Und wir blicken auf die nächste Runde, 4 Partien. Arsenal spielt gegen Bayern, Real Madrid gegen Man City, Atletico Madrid gegen den BVB und PSG gegen Barcelona. Also man könnte sagen, dieses Mal wirklich nur die allergrößten Namen des Fußballs dabei. Los geht's in knapp 3 Wochen. Wählen Sie dir denn als kleinen Favoriten daraus?
Ja, ich würde erstmal sagen, endlich ist es geschafft, dass auch der kleine Mann des Fußballs da rausgelöscht wurde und jetzt wirklich nur noch die Top-Player sich das untereinander ausmachen. Beste Vorbereitung auf eine Champions League, die ja darauf ausgerichtet ist, dass diese Vereine dann noch größer werden. Also viel Spaß dabei. Aber, und das ist das Kleingedruckte, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin ja auch gerne dabei zu sagen, dass mich das alles ein bisschen nervt. Und am Ende spielen PSG und Manchester City das Finale aus. Und oder das kleine Goliath, das kleine David Real Madrid wehrt sich dagegen oder so. Aber die Ausführung hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Denn inklusive der Brackets, die daraus entstehen, also so ein bisschen so Dortmund auf jeden Fall mit Atletico, das ist was, habe ich Bock drauf. Und das ist nicht ganz abwegig, dass sie vielleicht es doch noch in eine Runde weiterschaffen können. So. Und Bayern hat mit Arsenal gut den Tabellenführer der Premier League abgekriegt, aber halt Arsenal und nicht Real oder Manchester City.
Ja, aber guck mal, ich habe mich dabei auch erwischt. Ne? Ich lese so Bayern Arsenal, ich so, ah, die ist schon wieder freilos. Oh nee, warte mal, die sind ja, Arsenal ist ja nicht mehr das Arsenal aus den letzten 3-4 Jahren. Die sind ja krass jetzt, ne? Alles andere als ein Freilos. Ne? Ja, du hast recht, ist nicht Man City oder Real, aber unterschätzt mir mal bloß Arsenal nicht. Ne?
Also, auf gar keinen Fall.
50-50 würde ich aktuell sagen, ne? Wenn überhaupt.
Aber halt 2 Spiele Zeit. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Und ich glaube, da würde ich dann schon den Bayern, mit der Form, die sie gerade so an den Tag legen, schon sagen wollen, okay, das, also nicht, das soll, müsstet ihr, aber da sehe ich euch schon eine Runde weiter noch. So.
Ich glaube, Bayern entscheidet das, wie das funktioniert. Also entweder Bayern performt und fährt dann auch vielleicht mal ein Spiel über die drüber, oder Bayern ist ein bisschen von der Rolle. Also ich glaube, das steht und fällt mit Bayern München. Mhm. Arsenal ist die aktuell noch ein bisschen unerfahrenere, international unerfahrenere Mannschaft. Ich glaube, das steht und fällt mit der Performance von Bayern München.
Ja, schön gesehen, ehrlicherweise. Muss ich nämlich auch sagen. Und dann kommen wir zu diesem Bracket. Was bedeutet, du spielst... also Bayern, Arsenal, Sieger spielt gegen?
Gegen City oder Real, glaube ich.
Ja, das heißt, Borussia Dortmund hat auf der anderen Seite jetzt auch kein Fallobst, ne? Aber PSG und Barcelona, beide nicht so mit der besten Saison, die sie so in der Vereinsgeschichte in den letzten 5-6 Jahren hatten. Nochmal, ich will keinen kleinreden, aber ich finde, da steckt ein Funken Spannung drin. So. Weil ich finde, alle 4 Spiele sind auf Augenhöhe. Bei allen 4 Spielen kann ich dir nicht sagen, wer das Ganze gewinnt. Und bei allen 4 Spielen oder bei den beiden Halbfinals, die danach kommen, genauso wenig. Und deswegen fängt es wieder an, so ein kleines bisschen spannend zu werden.
Könntet ihr jetzt gerade einen Favoriten auf den Titel ernennen? Also ich nicht. Ja. Würde ich mich ganz schwer mit tun.
Immer Manchester City.
Also gefühlt ist natürlich sowas wie Real gegen City schon so ein vorgezogenes Finale. Ne? Von daher würde ich sagen, wer das Spiel gewinnt, der hat, glaube ich, schon ganz gute Karten auf den Titel. Aber ey, ich habe immer das Gefühl, Champions League, Viertelfinale, Halbfinalspiele, das sind die geilen Spiele. Das ist am spannendsten. Und im Finale ist dann am Ende ein bisschen Luft raus. Irgendwer wird es über die Ziellinie bringen. Aber ich glaube, jetzt kommen die geilen Spiele einfach.
Ja, mit Hin- und Rückspiel vor allem auch, ne?
Genau, ja. Und auch diese Vorgeschichten irgendwie, dieses Bayern-Arsenal-Ding, was es ja vor ein paar Jahren auch immer gab, dieses Spiel, dieses PSG-Barca-Ding, die ihre 7-1-Vorgeschichte haben, Real City haben sich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen. Ne? Also das ist dann halt auch einfach so schön zu sehen, wie es da weitergeht und wie es sich da auch ja für die ZuschauerInnen anfühlt, jetzt so für die Arsenal-Fans seit Ewigkeiten jetzt mal vielleicht ihre Bayern-Psychose besiegen zu können. So ist ja auch eine ganz gute Chance. Ja, ich glaube, jetzt kommen die spannenden Spiele.
Es gibt noch eine letzte wichtige Sache. 5. Champions League Platz. Also wenn der uns hier in dieser Runde interessiert. Weil die...
Kann Schalke da noch hinkommen diese Saison? Ich habe jetzt die Tabelle nicht so richtig auf dem Schirm.
Diese Saison wird eng. Aber, okay. Aber Bremen.
Halt sofort die Schnauze.
Alter. Nein, pass mal auf. Da geht nicht Bremen, nicht Champions League. Aber 5. Champions League Platz würde bedeuten, die ersten 5 in der Champions League. Diesen Weg, ja, Arme. Genau, dankeschön. Habe ich selber gemerkt. Ich mach gleich weiter. Dann, nee, mach weiter, komm, Pillow, hast du was? Willst du was sagen? Und dann, das kann in greifbare Nähe kommen, wenn Leverkusen spielt in der Europa League gegen West Ham und Bayern spielt in der Champions League gegen Arsenal. Wenn beide weiterkommen, kannst du wohl den 5. Platz noch nicht fest buchen, aber schon so relativ nah damit rechnen, dass das vielleicht eine ganz gute Option wäre. Wenn dem so wäre, wäre dann der 6. Platz der Europa League Platz. Wenn dann Bayer Leverkusen den Pokal gewinnt, ist der 7. Platz der Europa League Qualifikationsplatz. Und der 8. Platz wäre der Europa Conference League Platz.
Herzlichen Glückwunsch an FC Augsburg und Digga, den ersten FC Heidenheim.
Ja, darauf will ich hinaus. Ihr denkt Werder Bremen. Heidenheim in der Europa Conference League.
Wir haben das letzte Spiel in Heidenheim auswärts und wenn wir da irgendwie Abstieg
machen
und die feiern internationale Quali als Aufsteiger, das wäre eine geile Rückfahrt.
Würde wehtun, ja.
Ich glaube, da fährst du nicht mit der Mannschaft. Steigst du direkt aus.
Zumal ich mich noch zu gut erinnere an letzten Sommer, wo ich hier mehrfach großkotzig, wie ich halt manchmal bin, ne, Darmstadt, du, Heidenheim. Ironie aus jetzt. Die waren ja bei mir beide, ne? Sowohl Darmstadt als auch Heidenheim, sicherer Absteiger und geht nur noch um den Relegationsplatz. Ja, haben sie mir ein bisschen Schwanz gezeigt bis hierhin, ne? Kann man ja anders sagen.
Ja. Mal gucken, wo das dann
ist. Mit Jan-Niklas Beste vielleicht bei der Europameisterschaft. Das ist jetzt vielleicht für so einen Zweitligisten, der am Rande der dritten Liga steht, so ein bisschen arroganter zu sagen, aber ich schwöre, ich wusste gar nicht, wer der ist, Alter. Ich muss erst mal googeln, als ich den Namen gelesen habe.
Es sei dir gegönnt. Das hat er gewonnen. Ja. Aber er hat es verdient. Genau wie ihr diese Folge hier. Und ich habe am Anfang gesagt, ich habe hier in Gesichter geguckt von 3P, die eher so mittelmäßig waren. Ich hoffe, wir haben trotzdem performt für euch. Denn wir wissen ja, das hier ist unser Platz und wichtig ist auf dem Platz. Und wenn wir da abgeliefert haben, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Versprochen. Bis dahin. Nieder HSV. Tschüss.
Peace.
Ciao, ciao.